Ich lade euch ein, mit mir den ersten Korintherbrief aufzuschlagen. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Wir haben auch eine Folie dazu. 1. Korinther 3, 16 und 17. Da schreibt Paulus, 1. Korinther 3, 16 und 17. Wisst ihr nicht, wenn Paulus sagt, wisst ihr nicht, meint er, eigentlich solltet ihr das wissen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Amen. Ihr Lieben, ich liebe Gemeinde. Ich liebe Gemeinde. Ich liebe diese Gemeinde. Manchmal fragen mich Leute, wie lange bist du eigentlich schon hier in der Gemeinde? Ich antworte dann schon immer. Also seit wir jetzt 2002 gegründet haben, da waren einige noch gar nicht auf der Welt. Ich liebe diese Gemeinde mit ihren Verrücktheiten. Du weißt hier echt nie, was passiert. Wenn ich Leute für Gottesdienstleitung trainiere, sage ich immer, nee, es ist wirklich Leitung. Es ist nicht nur Moderation, weil ja, alles kann passieren. Diese Gemeinde mit ihrer Liebe zu den unterschiedlichsten Menschen, mit ihrer Liebe zum Herrn, ihrer Sehnsucht nach mehr von ihm. Ich sage manchmal, wenn es die nicht gäbe, dann müsste man die echt gründen. Ich liebe aber auch die Gemeinde Jesu, die ja Gott sei Dank weit über diese Gemeinde hinausgeht, überall an allen Orten mit den unfassbaren Verheißungen, die Jesus für seine Gemeinde hat. Ich kann das datieren, ziemlich genau, wann das angefangen hat, diese Liebe für mich. Das war, ich bin diese Woche ein bisschen am Staunen, das war vor ziemlich genau 30 Jahren. Kam ich nämlich zum Studium nach Gießen und kam nach Wetzlar in die Ansgar-Gemeinde dort, die damals keine 5 Jahre alt war, unsere Muttergemeinde heute. Die kam gerade aus einer Gemeindekrise, da war viel durcheinander, man wusste nicht, wie lange gibt es die, machen die das hier überhaupt noch. Aber da war eine Sehnsucht, da war eine Vision dafür, was Gott durch seine Gemeinde tun will. Von Apostelgeschichte 2 her, sagen, das ist nicht irgendwas, was früher mal war, sondern das ist ein Bild von dem, was Gott bei uns tun will. Das hat was gesagt von dem Potenzial von Gemeinde. Und mich hat das angezündet und das bin ich seitdem nicht wieder losgeworden, durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Ich liebe Gemeinde. Und es gibt viel Gutes. Wir könnten jetzt sammeln, was wir in Gemeinde empfangen, was wir da erfahren können. Das ist ja einfach die soziale Dimension. Wir treffen da, wir können da Freunde finden, Freunde treffen. Wir haben einen Raum, wo wir uns einbringen können. Wir finden Unterstützung in unserem Alltag und vieles mehr. Und ich erlebe das auch. Ich an Umzüge denke oder schwierige Lebenssituationen, ganz schwere Krisen, wo wir wussten, da sind Geschwister, die stehen. Nicht immer alle, klar, aber da sind Geschwister, die stehen und es ist so gut. Und doch greift das zu kurz, wenn ich nur auf diese Dinge gucke. So, was empfange ich da, was habe ich da? Da sind viele gute Gaben, ja. Aber es geht tiefer und da führt uns Paulus hier auf die Spur. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn du letzte Woche da warst, hast du sowas Ähnliches gehört? 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Also die gleiche geistliche Dimension, von der Paulus spricht, aber er spricht über was anderes. 1. Korinther 6, was wir letzte Woche gelesen haben, spricht er von dir persönlich. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann wohnt er durch den Heiligen Geist in dir mit seinem Leben. Und das sagt dir eine Menge über deinen Wert, über die Reinheit, die Gott in dir wirken möchte, über deine Berufung. Wenn du nicht da warst, mache ich dir Mut, einfach damit du in der Spur bist, die Predigt nochmal nachzuhören. Wir haben alles online. Hier spricht er zur Gemeinde als Ganzes. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Dass der Geist Gottes in euch als Gemeinde wohnt? Das ist das, was er hier meint. So ähnlich im Epheserbrief, Epheser 2, gibt es dieses berühmte, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes, Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf Christus, der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ihr als Gemeinde werdet erbaut, wir als Gemeinde werden erbaut. Da ist eine Dynamik übrigens drin, das ist nicht auf Tag 1 fertig, sondern Work in Progress. Eine Wohnung Gottes im Geist. Wir sind der Tempel Gottes. Wir als Gemeinde. Also wir können Gemeinde nicht nur verstehen durch ihre Funktionen. Ja, wir machen da vielleicht nützliche Dinge, wir haben da einen tollen Arbeitszweig oder so, oder treffe ich ein paar Leute, die ich ganz gut finde. Das ist alles mit drin, aber es geht tiefer. Das ist ein Ort, und der Ort sind immer die Menschen. Ja? Das Gebäude ist halt, irgendwie braucht man in Deutschland meistens was mit Dach und Heizung. Aber dieser Ort ist, wo Gott wohnen will. Versteht ihr? Das hat eine Tiefendimension, eine Wohnung Gottes im Geist. Was ist ein Tempel? Tempel meint immer ein Wohnort Gottes oder der Gottheit und dann auch ein Ort, wo man Gott begegnen kann. Und gleichzeitig ist in der Bibel immer schon, auch im Alten Testament, das Bewusstsein, mit der Wohnung so richtig kann das doch eigentlich nicht sein. Gott passt in kein Haus rein. Die Erde ist der Schemel seiner Füße, heißt es mal bei Jesaja. Und doch wählt Gott sich solche Orte. 2. Chronik, ich werde heute ein bisschen springen. 2. Chronik 6, Verse 18 bis 21, da betet König Salomo zur Einweihung des Tempels in Jerusalem. Und da sagt er, sollte Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Also da ist dieses, das geht doch gar nicht. Und dann geht es aber weiter, wende dich aber, Herr, mein Gott, zu dem Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, dass du erhörst, das Bitten und Beten deines Knechtes vor dir, dass deine Augen offen seien über diesem Haus Tag und Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, du wollest deinen Namen daselbst wohnen lassen, dass du hörst das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte beten wird. So höre nun das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, mit dem sie bitten werden an dieser Stätte. Höre es von der Stätte deiner Wohnung, vom Himmel her, und wenn du es hörst, wollest du gnädig sein. Also merkt ihr, was Salomo sagt. Also ja, Wohnung, die eigentliche Wohnung ist in der unsichtbaren Realität, ist im Himmel. Aber hier hast du gesagt, dein Name soll hier wohnen, deine Gegenwart soll hier sein. Und hier, ja, mögest du unser Gebet hören, hier wollen wir dir begegnen, mit anderen Worten. Das ist sozusagen der Kontaktpunkt, den Gott schafft. Hier könnt ihr mich treffen. Oder wie so ein Portal oder so, ja? Lass deine Augen offen sein über diesem Hause. Also der Tempel ist die Antwort auf die Frage, wo kann ich Gott treffen? Und im alten Bund war das eine Location, Stiftshütte, Tempel, da trefft ihr mich. Aber dahinter steht die Sehnsucht Gottes und die Liebe Gottes zu dir und zu allen Menschen. Von Anfang an sagt Gott, ich will bei meinen Menschen sein. Ich fange bei Adam und Eva an, aber ich überspringe dann einiges. Im Garten Eden. Gott, der da spazieren geht und der nach Adam sucht. Wo bist du? Er sucht die Gemeinschaft mit seinen Menschen. Also Religion definieren viele als den Versuch von Menschen, irgendwie zu Gott zu kommen. Aber hier geht es darum, dass Gott zu seinen Menschen kommen will. Und wenn du dich auf den Weg machst und sagst, ich möchte Gott neu begegnen, hat er diese Sehnsucht schon längst, dir neu zu begegnen, weil er dich so sehr liebt. Und wenn du darüber nachdenkst, dass es ja eine Menge Leute gibt, die ihn noch gar nicht kennen, dann hat er diese Sehnsucht, diese Menschen zu gewinnen, schon lange. Und er hat sie in dein Herz gepflanzt. Also, Eden, dann ziehen die Israeliten aus, also wir spulen vorwärts, die ziehen aus Ägypten aus und dann haben sie ein mobiles Heiligtum. Da wird die Stiftshütte gebaut, da gibt es Opfer und so weiter. Und Gott sagt, 2. Mose 29, 45, ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohne. Ich will mitten unter ihnen wohnen. Ich will bei ihnen sein. Dann später wird das permanent mit dem Tempel in Jerusalem, haben wir gerade gehört, bei Salomo. Immer wieder, ich will euch begegnen. Und im Vordergrund steht immer wieder nicht das Gebäude, ob das ein Zelt ist oder gemauert. Da wird zwar dann viel Zeit schon drauf verbracht, wie das aussehen soll und so, aber im Kern geht es um die Begegnung. Schon im Alten Testament. Im Kern geht es um die Beziehung. Ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Ich will unter euch wohnen, ich will dir begegnen. Das ist die Sehnsucht Gottes. Und dann wird es das noch deutlicher in den Psalmen. Psalm 22 kennt ihr. Viele von euch. Aber du bist heilig, Psalm 22, Vers 4, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Oder andere Übersetzung, der du wohnst in den Lobgesängen Israels. Hier ist gar nicht mehr von dem Gebäude die Rede. Das findet zwar damals vor allem im Tempel statt, aber Gottes Wort sagt, er ist gegenwärtig, er ist da zu Hause, wo er gepriesen wird. Da, wo seine Kinder diesen Raum öffnen, in der Anbetung. Das heißt, wir singen hier nicht Lieder, einfach um ein bisschen die Sache aufzulockern, dass dann hinterher einer so lange redet und so. Sondern das ist ein Raum, wo Gott sagt, da will ich wohnen. Da will ich dir begegnen. Das ist ja wie ein Tempel in der Musik oder in den Worten. Da geht es nicht mehr um Mörtel und Steine, aber darum, dass der lebendige Gott da ist. Und da geht es nicht darum, ob du Musik gut findest oder ob du die Lieder magst, sondern dass Gott dich einlädt, ihm zu begegnen. Und wenn wir so tolle Musik haben wie heute, macht es das leichter, aber wir suchen ihn. Versteht ihr? Er will da wohnen, er will dir begegnen. Und ich erlebe das, wir erleben das, dass wir in diese Dimension mehr und mehr reinwachsen, glaube ich. Ich habe das jetzt ein paar Mal gehört von Leuten, die länger nicht da waren und dann mal wieder sagen, hier passiert was in der Anbetung, da ist was anders geworden. Ich glaube, Gott fängt da an, auch was Neues zu tun unter uns. Und ich habe große Sehnsucht, dass wir da noch tiefer reingehen. Dass wir begreifen eben, wir singen da nicht ein paar Lieder ab, sondern hier ist heiliger Boden, weil Gott hier wohnt. gerade da, wo wir ihn anbeten. Dann kommt Jesus, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Er selbst, Gottes Gegenwart unter uns, bereitet dann aber seine Jünger dazu, darauf vor, dass er nicht immer leiblich da sein wird und sagt, Matthäus 18, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und vorher sagt er in dem Vers davor, wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Also die Verheißung seiner Gegenwart, da wo wir zusammenkommen im Gebet. Und auch die Verheißung, dass er hören will, dass er handeln will. Gott will unter uns wohnen. Und es geht dann nicht mehr um den Ort. Ja, es muss irgendwo stattfinden. Aber Jesus sagt, Johannes 4, auf die Diskussion, welcher ist jetzt der richtige heilige Berg? Die wahren Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das geht überall. Aber ganz entscheidend eben da, wo seine Kinder zusammenkommen. Wir brauchen das private Gebet im Kämmerlein, aber wir haben diese Verheißung da, wo wir zusammen sind. Wir haben es von Paulus schon gehört, ihr werdet mit erbaut, ja, under construction, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und nochmal, ich lese nochmal 1. Korinther 3. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Darum, was folgt daraus? Das Erste, du bist hier richtig, wenn du Gott begegnen willst. Und dann nehme ich nicht den Mund so voll oder so wie so ein Verkäufer, der sagt, ne, hier ist der Ort, ne, und die anderen Kirchen, weiß ich nicht so genau. Nein, da wo du in Gemeinde Jesu bist, bist du richtig, um Gott zu begegnen. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Verheißung für seine Gemeinde. Es ist dann auch, komme ich gleich nochmal zu, Herausforderungen, ob für uns als seine Gemeinde, ob wir denn bereit sind für die Begegnung. Oder ob wir sagen, ja, du, wir haben eigentlich unser Programm schon fertig und so bitte jetzt nicht stören. Ich habe das neulich von einem Pastor gehört, der sagte, in jeder Versammlung taucht der Heilige Geist mal so einen großen Zeh ein und guckt, ob er willkommen ist. Und wenn er merkt, hier ist offener Raum, also ist jetzt nicht theologisch total durch, aber ihr versteht das Bild vielleicht. Ja, ist das ein Raum, wo ich landen kann? Sind da Leute, die Sehnsucht haben nach mir? Oder kurbeln die nur ein, eben irgendwie religiöses Programm durch? Merkst du dann gar nicht, ob er da ist oder nicht? Natürlich, dann hören wir, ja, ich muss doch nicht in die Kirche gehen, um mit Gott zu reden. Ja, Gott sei Dank nicht. Gott spricht auch durch Esel und durch Walfische. Aber er legt eben seine Verheißung auf seine Gemeinde. Haben wir gerade gelesen. Nicht die Uferkirche in der Uferstraße 10b, aber die Gemeinde Jesu, die sich unter anderem hier trifft und an anderen wunderbaren Orten. Was für eine Verheißung liegt auf uns als Gemeinschaft der Glaubenden. Also wenn du Gott begegnen willst, sage ich, gut, dass du da bist. Und wenn du damit noch gar nicht erfahren bist und noch so am Tasten bist, kann das mit einem ganz einfachen Gebet losgehen. Du sagst, Herr Jesus Christus, wir nennen Gott beim Namen, mit dem Namen, mit dem er sich uns vorstellt. Herr Jesus Christus, ich bin hier für dich. Ich will dir begegnen. Vielleicht bin ich noch unsicher, ob es dich überhaupt gibt oder ich habe da unter Enttäuschung, die ich in mir trage. Aber ich bitte, komm und begegne mir, wenn du da bist. Und ich glaube, er will so ein Gebet beantworten. Auf die eine oder andere Weise. Ich bin überzeugt, er hört solche Gebete gern. Und er beantwortet solche Gebete gern. Denk dran, ich habe das vorhin gesagt, du bist nicht derjenige oder diejenige, die sich aufgemacht hat, ihm zu begegnen, sondern er hat sich schon längst zu dir auf den Weg gemacht. Er hatte schon Sehnsucht nach dir, bevor du irgendwas gemacht hast. Und ein zweites, da den Punkt habe ich nicht auf der Folie, lass uns diese Verheißung fürs Gebet ernst nehmen. Dass da eine besondere Salbung drauf ist, wo wir uns gemeinsam eins machen im Gebet. Ich freue mich über die Möglichkeiten, die wir haben, verschiedenen Orten zusammenzukommen zum Gebet, auch in den Hauskreisen, auch hier jetzt am nächsten Samstag sind wir wieder hier. Aber ganz, ganz praktischer Punkt für dich, wenn du schon immer mal pünktlich auch zum Gottesdienst kommen wolltest. Wir sind immer ab eine halbe Stunde vor Gottesdienstanfang, sind wir hier in dem Räumchen und wenn das mal zu klein wird, dann ziehen wir um und beten für den Gottesdienst. Und das ist, da passiert eine Menge, glaube ich. Was dann, wenn hier was im Gottesdienst passiert, dann hat das oft damit zu tun, dass da vorher schon Leute beten. Und das ist nicht nur für Leiter oder irgendwie bestimmte Personen, sondern du bist da eingeladen, mit dabei zu sein. Und wir machen uns eins für das, was Gott tun will. Und dann gehen wir auch anders in den Gottesdienst, erlebe ich so. Herzliche Einladung. Ich habe das gelesen von Spurgeon, diesem englischen Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert. Der hatte, da gab es einen Gebetsraum unter der Kanzel wohl, also im Keller. Und er sprach immer von dem Maschinenraum oder Heizraum. Ja, also the Boiler Room. Da ist eigentlich die einzige eigentliche Arbeit. Er hat da oben gepredigt, dann haben sich da Hunderte bekehrt. Aber er sagt, die eigentliche Arbeit, die machen die Leute, die während des Gottesdienstes da unten beten. Vielleicht kommen wir mal dahin, dass wir ein Gebetsteam haben, was immer auch parallel zum Gottesdienst durchbetet. Fänd ich mega. Lass uns Gott ernst nehmen. Und zum Schluss, und das ist für mich eigentlich der Kernpunkt hier, auch von diesem Wort, und ich bitte dich, das in mein Herz zu hören in der Sache und vor allem das Herz Gottes. Das ist nicht, ja, wir spielen nicht Kirche, ihr Lieben. Es geht hier um was Ernstes. Kirche macht Spaß, erlebe ich hier. Ja, wir können viel lachen, aber es geht um was. Hast du den Ernst hier gehört in den Worten von Paulus, wenn er schreibt, wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Also, im Alten Testament sagt Gott zu Israel, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Das ist eine ähnliche Sprache hier. Hier geht es um was. Also Kirche kann ja manchmal sehr fragwürdig sein oder manchmal auch lächerlich oder einfach schwach auf den Beinen. Ich habe euch erzählt, wie ich die Gemeinde in Wetzlar erlebt habe. Erstmal äußerlich hat es nicht viel hergemacht. Äußerlich macht hier vielleicht auch nicht viel her. Manchmal wundert man sich über Christen, auf was für komische Ideen die kommen und so weiter. Und man kann da auch mal Spaß mit haben, wenn es nicht zynisch wird. Aber manchmal ist es auch schmerzhaft. Und manche haben gar keinen Bock mehr auf Gemeinde, weil sie so enttäuscht sind oder verletzt worden sind von Leitern oder von anderen. Es menschelt an allen Enden. Die Kirche gibt oft nicht, macht nicht viel her, wenn du von außen drauf guckst. Und wenn du das bist und wenn du sagst, ja, eigentlich traue ich mich hier kaum hin, weil ich so verletzt worden bin von Leitern, will ich als geistlicher Leiter sagen, vergib uns. Bleib da nicht stehen, Gott hat noch was für dich. Paulus führt uns zu einer tieferen Schau von Gemeinde. Hinter dem menschlich allzu menschlichen gibt es eine andere Dimension. Da ist nicht nur eine kleine Gemeinde, die da struggelt, ihre Dienste irgendwie abzudecken, sondern da ist die geliebte Braut von Jesus, für die er sich hingegeben hat. Da ist der heilige Tempel Gottes, in dem Gott gewählt hat zu wohnen. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth, die waren echt schräg drauf. Und er schreibt mit einem heiligen Ernst, ihr seid heilig, wer euch antastet, der kriegt es mit dem lebendigen Gott zu tun. Ihr seid heilig, wir haben jetzt diese Reihe, die wir hier abschließen, ihr seid reserviert für den heiligen Gott, habe ich das mal übersetzt. Er hat seine Hand auf euch gelegt, gesagt, ihr gehört mir. Das ist ein klares Wort in Richtung von Verfolgern, von Spöttern, von denen die Gemeinde zerstören oder verächtlich machen wollen. Seid euch bewusst, mit wem ihr euch anlegt. Das ist kein Wort für Triumphalismus von den Christen übrigens. So, ne, Edge, ihr werdet es noch schon sehen. Aber ihr hört den Ernst, glaube ich. Ich glaube, es spricht aber auch, diese Vision von Gemeinde als heiligen Tempel spricht auch zu uns, und ich sage jetzt uns pauschal, ne, prüfe dich, wo du da angesprochen bist und wo nicht. Aber spricht auch zu unserer Gleichgültigkeit oft, unserer Selbstbezogenheit. Heute hat er wieder nicht mein Lieblingslied gesungen. Ja, wo Gemeinde dann doch eine Option ist unter vielen, irgendein Freizeitangebot, wo ich mal gucke, was ich sonst noch vorhabe, wo ich vor allem konsumiere, oder Marburg auch beliebt, aus dem Buffet der verschiedenen Gemeinden mal schaue, ah ja, da sind die Predigten besser, da ist die Musik besser. Muss man dann genau timen, dass man von Lobpreis zum Predigt irgendwie richtig die Kurve kriegt. Man kann auch mal sich woanders segnen lassen, ja, das meine ich, versteht, was ich sage. Und bitte, es geht hier nicht um meinen Laden oder so. Wenn du sagst, ja, ich habe es verstanden und jetzt gehe ich endlich nach Marburg Süd oder in Christus Treff oder sonst wohin, wo Gemeinde Jesu ist, preis den Herrn. Ich sage das manchmal, wenn Leute wechseln. Mir ist lieber, du bist woanders richtig, als hier eigentlich nicht. Ja, verstehst du, was ich meine? Noch schöner ist für mich, wenn du hier richtig bist. Aber das, Gottes Gemeinde ist groß. Also wir brauchen hier Leute, die sich einbringen, geschenkt, so einen tollen neuen jungen Ältesten am Start zu haben. Aber ich bitte dich, nicht um unseretwillen, sondern um Jesu Willen. Überprüf deine Haltung zu seiner Gemeinde. Überprüf dein Commitment, letztlich ihm gegenüber. Ihr seid lebendige Steine, sagt Petrus. Da gehört dann auch irgendwie dazu, dass sie auch eingebaut sind. Sonst ist es ein Trümmerfeld. Und ich glaube, Gemeinde Jesu in unserem Land ist an vielen Orten ein Trümmerfeld, weil die lebendigen Steine nicht eingebaut sind. Weil jeder sein Ding macht und da kann nichts wachsen. Da ist kein Raum. Für nicht, dass Gott da wohnt, auch nicht, dass Leute da Jesus finden. Lass dich einbauen. Das kann ganz konkret um so Schritte wie Mitgliedschaft, Mitarbeit gehen. Das ist jetzt nicht die Predigt, wo ich dir erzähle, was wir für Dienste haben. Aber es ist eine Frage deiner inneren Haltung. Ja, sage ich, ja, ich bin da. Das ist Gottes Gemeinde, klar, wo soll ich sonst sein? Du musst nicht jeden Sonntag drüber beten, ob Gott möchte, dass du in Gottesdienst gehst. Das hat er schon gesagt. Prüf deine Prioritäten. Und nochmal, das ist nicht mein Job, deine Prioritäten zu überprüfen. Ich kann dich beraten, wenn du möchtest, aber ich kann dir sagen, von mir, wenn mich jemand fragt, ne, kommst du mit zu dem Konzert auf dem Sonntag, wo Gottesdienst ist, oder hilfst mir beim Umzug, sag ich, helfe dir gern, aber nicht am Sonntag und nicht, weil das mein Beruf ist, ich dafür bezahlt werde, sondern weil ich weiß, dass ich da ins Haus Gottes gehöre. Und jeden anderen Tag helfe ich dir gerne, wenn ich es irgendwie einrichten kann. Aber diese Zeit ist für Gott geheiligt. Und das ist eine Grundsatzentscheidung. Wenn du immer erst abwartest, ob noch irgendwie interessante Angebote kommen, ne? Fachleute nennen das FOMO, Fear of Missing Out, so, dann wirst du nicht richtig landen. Ich mache dir Mut zu so einer Grundsatzentscheidung. Und übrigens, es geht nicht nur darum, dass du mitarbeitest. Ich spreche manchmal von dem Dienst, einfach da zu sein. The ministry of showing up. Du ahnst es nicht, was du für eine Ermutigung bist, dadurch, dass du heute da bist. Für diejenigen, die hier vorne irgendwie im Einsatz sind. Ne, wenn da einer noch aufmerksam guckt oder mitsingt, ist noch besser. Aber auch für die Leute rechts und links von dir bist du eine Ermutigung. Okay, vielleicht bin ich doch nicht der Einzige, dem das wichtig ist. Da ist jemand, der ist hier, immer wenn er irgendwie kann, wenn er nicht krank ist oder verreist, ist der einfach da. Das ist eine Ermutigung. sagen, okay, das sind Leute, hier sind Leute, die die Sache mit Jesus ernst meinen. Überprüf dein Herz. Bitte den Heiligen Geist, noch besser, dein Herz zu überprüfen. Wir wollen konstruktives Feedback, ja, wenn Leute Sachen komisch sind, gerne. Aber wo hängst du in Kritik fest? Wo hat Bitterkeit Raum gekriegt? Oder Enttäuschung? Es ist immer gut, wenn dir Sachen auffallen, die nicht so gut laufen. Du kannst sofort damit ins Gebet gehen. Ja, das schafft die richtige Herzenshaltung. Und nicht, schenk doch, dass sie es endlich schnallen, sondern komm in Kraft, Herr. Nochmal, es geht nicht darum, dass die Gemeinde mein Baby ist, sondern es geht darum, dass die Gemeinde seine Braut ist. Und wenn du einen besten Freund hast und dauernd über seine Freundin ablästerst, wird das an deiner Beziehung mit diesem Freund nicht so gut tun. Jesus eifert für seine Gemeinde. Ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Zeit mehr, Kirche zu spielen. Wir sind nicht Beschäftigungsprogramm, bis der Herr wiederkommt, sondern wir sind Wohnung Gottes im Geist. Und ich sage das nicht mit Groll oder mit irgendwas. Ja, aber ich habe diese Sehnsucht, dass wir das in der Tiefe verstehen. Er will uns begegnen, er will uns verändern und viele, die noch dazukommen. Und stell dir vor, was kann Gott tun in und durch einer Gemeinde, die ihre heilige Berufung ergreift, die sich für ihn heiligt und hingibt, die sich ausstreckt nach seiner manifesten Gegenwart. Ich glaube, Gott will Großes tun. Und wir gehen auf die Zeit zu, wo sich das erfüllt, dass er in Ewigkeit unter uns wohnt. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk oder seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Jesus Christus, ich danke dir. Danke dir, dass du kommst. Ich danke dir, dass du gewählt hast, in deiner Gemeinde zu wohnen. Deinem Volk, im Lobpreis deines Volkes. Bete, dass du unsere Herzen zu dir ziehst, dass du unsere Herzen zueinander ziehst, dass du dich unter uns verherrlichst. Komm mit Macht, Herr. Amen.